SWR 2 Tandem.
Crowd Out heißt ein Chorstück für 1000 Stimmen. Komponiert hat es der Amerikaner David Lang und inszeniert wurde es im öffentlichen Raum, mitten in Berlin. Unser Autor Michael Sollerz hat an diesem Projekt teilgenommen. Er will wissen, wie es sich anfühlt, wenn einer vorn den Ton angibt und man selbst Teil einer Masse ist, im Idealfall von der Menge getragen wird. Dabei trifft er Peggy D., die sich schon als junge Frau in der DDR nicht unterordnen konnte. Vom Ich zum Wir. Eine kleine Frau und ein Chor von 1000 Stimmen. Feature von Michael Sollerz.
Ich atme tief.
Ich fühle mich sicher.
Ich habe alles verloren.
Ich hasse es, wenn mich alle anstarren. Ich werde panisch. Ich fühle mich so allein, ich könnte heulen. Wenn Sie sich fragen, woher diese Sätze kommen, David Lang hat sich für dieses Stück ein bisschen Gedanken gemacht, wie es wohl ist, in einer großen Menschenmasse sich zu fühlen.
Ich habe alles verloren.
Das sind keine Sätze, die er sich ausgedacht hat dazu, sondern die er im Internet recherchiert hat, was Leute so im Internet auf Seiten in sozialen Netzwerken, Facebook, was die Leute so schreiben, wie sie sich fühlen in Menschenmengen. Und das ist, was er gefunden hat.
Ich habe alles verloren. Ich verschwende keine Worte.
Eine Chorprobe am Rande Berlins. Rund 50 Leute im Raum. Sie begegnen sich heute zum ersten Mal.
Okay, vielen Dank.
Crowd Out heißt das Projekt. Ein weiß, Chorstück für 1000 Freiwillige. Deswegen bin
eine
ich hier.
Klangdichte, die
neugierig.
Sehr besonders ist. Ja, also
wer macht
Stück
bei sowas
schon,
mit?
Schon längst angefangen. Wir sind schon mittendrin im Stück.
Ein paar Schulkinder.
Ich möchte Sie bitten, das Gleiche jetzt noch einmal
wenige
zu
Männer.
Der Anfang ist fantastisch.
Die Frauen sehen aus, als ob sie gerne wandern.
Trauen Sie sich auch ruhig schon Sätze richtig zu sprechen.
Ja, nicht kaum nur Schminke.
Die ganze Zeit zu flüstern.
Fließjacken.
Sie sich noch mehr Pausen zu machen.
Viele sind schon grau.
Wer von Ihnen singt in einem Chor? Aha. Wer singt in keinem Chor? Gut.
Sie sind wir tragen Zettel mit unserem Namen auf der Brust. Wer schon im Chor singt, fragt der Leiter. Fast alle melden sich.
Wir werden 1000 sein.
Ich singe in keinem Chor. Die Frau neben mir wohl auch nicht. Sie hat mich gleich interessiert, als sie reinkam. Schwarze Klamotten, grellroter Iro. Eine Mischung aus Gothic und Punk.
Die große Kunst ist es auch bis in die...
Ein Fremdkörper in der Runde.
Große Klassikkunst ist die große
auf ihrem Zettel steht Peggy.
Ja, das ist noch ein wesentlicher Unterschied. Probieren wir das noch einmal. Und los geht's.
Ich.
Behutsam drehe ich mein Mikro zu ihr hin.
Ich.
Fantastisch, meine Damen und Herren. Sie sind fantastisch. Diese Verantwortung für die ganze Gruppe ist etwas, was Sie schon sehr früh merken sollten. Ja, Sie sind jetzt nicht mehr alleine, sondern Sie sind immer Teil dieser ganzen Gruppe. Im Grunde genommen sind Sie jetzt nur noch blau. Ja, Sie
sind ich habe Angst.
Überall in der Stadt gibt es mindestens noch 20 Gruppen wie unsere. Zur Aufführung werden alle zusammenkommen, in 4 Blöcke geteilt. Wir gehören zu den Blauen. Nach der Pause ruft der Leiter meine Nachbarin nach vorne.
Peggy, darf ich dich kurz bitten? Sie wird jetzt das Gleiche machen, was ich gemacht habe.
Ich habe Angst.
Ich habe Angst.
Ich fühle mich schrecklich und ich möchte allein sein.
Das wird sie jetzt machen und ich mache mit den hinteren Reihen das Gleiche. So.
Sie legt sich ohne Scheu ins Zeug. Eine kleine, abgekämpfte Person. Mitte 50, schätze ich. Gelebtes Gesicht. Ja. Hinterher frage ich sie, wie es war, nach vorne gerufen zu werden.
Cool. Also aufregend. Aber ich bin es gewohnt, vorne zu stehen. Ich habe das noch nicht raus, das Gefühl, auf der Bühne zu stehen. Ist normal für mich. Aufregend normal.
Oh Gott, dachte ich, noch so eine Künstlerin. In Berlin schreibt ja jetzt jede Kellnerin Gedichte. Und jeder Taxifahrer ist eigentlich Schauspieler. Doch dann kamen wir auf eine Gemeinsamkeit. Unsere Kindheit in der DDR. Und Peggy hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Ein Altbau in Friedrichshain. Sympathisch verkramte anderthalb Zimmer. Am Fenster hängt eine Fledermaus. Im Regal zwei Puppen, blutüberströmt.
Ich finde alles, was so ein bisschen mystisch ist, sehr schön. Ich mag es einfach. Ich mag meine Gespenster an der Wand. Ich mag mich schwarz anziehen. Ich mag mir düstere Musik anhören. Aber auch das Gegenteil.
Über die Jahre war Peggy in mehr als einer Amateurband. Die letzte hat sich gerade aufgelöst. Aber da ist noch die musikalische Zombie-Show.
Also wir haben zwei große Särge an den Seiten zu stehen, in der Mitte das Schlagzeug. Wir befinden uns in einer Endzeituhr, in der eine Spinne noch haust. Und diese Spinne spinnt ihre Netze und wundert sich auf einmal, dass im Hintergrund ein Wiegenlied erklingt. Und sie schaut und dann hören wir natürlich auf, denn wir sind die Zombies, von denen sie noch nichts weiß, dass sie sich in ihrer Uhr eingenistet haben. Ja, das sind die Nevermind and the Coffins.
Sie zeigt mir ein Foto von der Truppe. Gitarre, Schlagzeug, zwei Akkordeons, junge Leute. Peggy ist 52, singt und spielt Bass.
Wir spielen in der linken Szene viel und es geht auch viel um Gentrifizierung und dementsprechend passen wir unser Programm an. Und für mich ist auch so ein kleines Zombie-Lebensgefühl eingetreten. Also Zombies, Yuppies. Und ich gehöre eben zu der unteren Schicht in dieser Gesellschaft mit wenig Geld und gucke, wie ich mich halt angenehm über Wasser halten kann noch. Und ich bin eben halt ein Zombie, ich lebe im Untergrund.
Peggys Ostberliner Kiez verändert sich. 25 Jahre nach dem Fall der Mauer sind die alten Straßen durchsaniert. Jetzt werden auch die Kriegslücken geschlossen. Eigentumswohnungen, Penthäuser, Kinderwagenrollen, Bioläden machen auf.
Mich widert einiges an hier, was geschieht. Aber ein Stadtbezirk verändert sich halt immer. Und jetzt kommt eben ein neuer Schlag Menschen hier rein, meiner Meinung nach. Und die fanden den Stadtbezirk toll, weil er ein Szene-Stadtbezirk ist. Und jetzt wird die Szene rausgegrault hier. Irgendwie habe ich das Gefühl. Die Punks sind weg. Also im Sommer sieht man sie noch vielleicht ein bisschen. Das war früher bunter, anders. Ich weiß nicht, wie lange ich die Miete hier noch halten kann. Und dann hier eine Wohnung noch zu bekommen mit einem normalen Mietpreis wird gar nicht passieren, glaube ich.
Überall an den Wänden des Zimmers hängen Fotos. Immer wieder ein hübscher Junge, Peggys Sohn. Geboren Anfang der 90er, in der Zeit des großen Umbruchs.
Max hat eine ganz bunte Kindheit gehabt, würde ich sagen. Er hat nicht die rosarote Welt mitbekommen gerade in meiner Obhut.
Sohn Max hat Fernmeldetechniker gelernt. Vor 2 Jahren ist er ausgezogen. Aber sie sehen sich noch oft, denn er spielt Gitarre. In der Zombie-Band.
Dass wir zusammen an einem Projekt arbeiten, das finde ich schon mal Hammer. Und dabei nicht mehr Mutter und Kind sind, sondern Kollegen eigentlich. Ja. Und dass wir, also ich bin sehr glücklich darüber, so ein Kind zu haben. Das ist das, was mich auch wirklich am Leben erhält.
Schauen Sie sich gegenseitig an. Haben Sie miteinander zu tun. Und einen höheren Ton.
Ein neuer Probentag.
Geben Sie sich gegenseitig die Hand.
Die Gesichter sind entspannter. Auf einmal lächeln sich die Leute an.
Diese Erfahrung, erst waren sich alle fremd. Und speziell, wenn es darum ging, bei einigen Parts, beim Einüben der Parts, sich anzufassen oder sich zu berühren, das war zum Anfang total zaghaft. Und selbst ich so, oh, vielleicht mal am kleinen Finger anfassen oder so. Und jetzt ist es Normalität geworden.
Der Leiter lässt uns im Raum durcheinander laufen. Jeder bleibt für sich. Bis zu dem Kommando, wo plötzlich alles zusammenkommt. Stark wird. Eine Front.
Ich bin immer allein.
irritiert merke ich, wie gut es sich anfühlt, dass einer vorne steht und zeigt, wo es lang geht. Und erst recht diese strömende Freude, wenn deine Stimme in den Ton findet, mitschwimmt im Schwarm, getragen wird. Legst du falsch, kaum einer merkt es. Die Menge nimmt dich ja mit.
Zwischendurch mal auszusetzen, ist ein cooles Gefühl, wenn ich die Luft nicht halten kann. Und es fällt nicht auf. Und mir ist aufgefallen, wir brauchen nicht alle im Kammerton A anfangen, sondern jeder fängt in seiner Stimmlage an und alles zusammen ergibt ein mächtiges, wunderbares Geräusch.
Wir lassen keinen zurück, fällt mir ein. So hieß das damals in der DDR. Vom Ich zum Wir. Der alte Traum. Leben mit einem gemeinsamen Ziel.
Das ist das, was mich da so fasziniert jetzt gerade, mit vielen Menschen was zusammen zu machen. Mich da auch noch mal neu zu entdecken und nicht so viel Enttäuschung von den Menschen in mir herumzutragen, sondern zu gucken, oh ja, überall gibt es ja doch noch ganz tolle Menschen. Bin neulich sogar umarmt worden, einfach. Das war so herrlich.
Bei meinem zweiten Besuch hat Peggy für mich Bier gekauft. Sie trinkt Wasser. Wir reden über den Schmerz, der in dem Chorstück steckt.
Ich fühle mich ausgeschlossen, ist ein Satz, der mich schon berührt, aber wo ich sage, das ist was, womit ich gerne lebe auch, so ein bisschen ausgeschlossen. Damit bin ich groß geworden, mit ausgeschlossen sein. Und ich werde panisch, oh ja, ich fange an zu schwitzen, klar, in der U-Bahn. Ich denke an dich, liegt mir fern, an wen soll ich denken? Und ich verliere die Kontrolle, oh oh, bitte nicht. Das möchte ich nicht, diese Hilfe, wo ich nicht mehr zum Amt laufen kann, weil ich das nicht schaffe, das auszufüllen, weil ich nicht mehr durchsehe.
Ist dir das schon mal passiert?
Ich denke öfter. Beim Alkoholtrinken, wenn ich Alkohol getrunken habe. Absolute Kontrollverluste. Ist nicht schön. Oder manchmal doch. Gut, dass ich nicht mehr weiß, was ich gestern gemacht habe. Mother. Schade. Okay. So, jetzt mache ich das erstmal aus. Der Vorführeffekt klingt schrecklich, ne? Umstecken und so arbeite ich dann ein paar Stunden am Tag. Und dann kann ich, denke ich, mir einen Chor aufbauen. Dieses Wort Mutter ist ein sehr schweres Wort, finde ich. Und das kann so viel sein. Und irgendwo steckt da auch immer eine Sehnsucht drin. Bei mir zumindest, meine ich.
Ja. 1968 wurde Peggy in Ostberlin eingeschult. Vier Kinder waren sie zu Hause. Ihre Mutter war Arbeiterin im Werk für Fernsehelektronik. Der Stiefvater ein einfacher Volkspolizist.
Und als wir ganz klein waren, da habe ich keine Schläge im Kopf. Da habe ich nur im Kopf, dass wir viel eingesperrt waren. Und mein Stiefvater habe ich als einen schlagenden, brüllenden, ungeduldigen Typen im Kopf, der auch, wenn wir auch mal einen Ausflug gemacht haben, es wurde immer alles mit Gewalt und mit Brüllen geregelt.
Keimzelle der Gesellschaft, nannte Friedrich Engels die Familie. So lernten wir es in der Schule. Nach Engels Logik hatte die DDR bei Peggy keine Chance.
Mir hat mein Volk nicht gefallen, das Breite. Ich hatte hier nichts, was mich erhalten hat, großartig. Alle Freunde sind in den Westen gegangen. Alle haben Ausreiseantrag gestellt. Ich wollte diesen Weg des Ausreiseantrages nicht gehen und wollte eben somit auch abhauen. Jetzt wird mir warm.
Die Sonne brennt auf den freien Platz hinter der Philharmonie. Wind rüttelt an den Fahnenmasten. Am Boden kleben Markierungen, als würde ein Aufmarsch geprobt.
Ah, okay, gut. Genau, und du warst hier von mir.
Ah, okay. Stimmt's? Ich bin C.
Wer bist denn du?
Ich bin C. Du bist D, du hast gerade einfach.
Und D ist gut, hört bei Grün auf.
Für welche Position ist das?
Kreis. Das ist für den Kreis.
Ach, für
unseren
Kreis.
Schau mal, Peggy, da siehst du den Kreis. Also hier ist sozusagen die erste Linie, also eure erste Reihe.
Ja.
Und da hinten ist die letzte Reihe vom Kreis.
Ja, ja.
Und dann stehen eben hier alle.
Und wir laufen ja aus dem Fächer in den Kreis rein quasi. Also der Anfangskreis.
Alle Gruppen haben Vertreter geschickt. Die späteren Bewegungen der Menschenmenge werden einstudiert.
Das ist das Viereck.
Ja, genau.
Achso, genau. Von dem Fächer in den Kreis.
Ah,
genau.
Ja. Von den Dreiecken in den Kreis.
Ja, genau.
Okay.
Im Durcheinander leuchtet Peggys rote Punkfrisur.
Na doch, so rum hier. So.
Über den Hochhäusern des Potsdamer Platzes steigt ein Heißluftballon ins kalte Himmelsblau. Er wirbt für Sprengers Welt. Vor 30 Jahren war das Gelände eine Wiese mit Kaninchen. Am Rand verlief die Mauer. Da wollte Peggy rüber. Mit zwei Freunden brach sie auf Richtung CSSR. Weil die drei wegen Arbeitsbummelei auf einer Suchliste standen, konnten sie mit ihren Personalausweisen nicht legal ins Nachbarland.
Also wir sind über die böhmische, sächsische und böhmische Schweiz erstmal geflüchtet und sind dann etliche Kilometer durch den Wald, bis wir das erste Dorf sahen. Und dann haben wir da irgendwie einen Bus erwischt und sind in Prag gelandet. Und dann sind wir nochmal schön essen gegangen und haben uns dann in den Zug nach České Budějovice gesetzt und wollten noch ein bisschen weiterfahren, um dann so nahe wie möglich an die österreichische Grenze zu gelangen. Und sind aber im Zug eingepennt und dann wurden die Ausweise kontrolliert und da war kein Stempel drin und nichts drin und wir hatten nur alpinistische Klamotten dabei und haben uns eben als Alpinisten Sportler ausgegeben. Ja, und das haben sie uns aber nicht abgekauft und haben uns dann gefangen genommen, verhaftet.
Wie sie heute davon spricht, erscheint ihre versuchte Republikflucht als eher skurriles Abenteuer, keine Verbitterung. Und plötzlich denke ich, die Frau ist wirklich unangepasst.
Und die Vernehmungen, die waren so, die haben uns irgendwas auf Tschechisch gefragt. Dann hast du immer gesagt, verstehe ich nicht. Und dann haben die irgendwas aufgeschrieben und dann haben sie die nächste Frage auf Tschechisch gefragt. Heike Uni verstanden. Ich immer. Ich nicht Tschechisch sprechen, wisst du, so. Naja, ab und an hast du mal eine Kopfnuss gekriegt. Ich war jung, ich fand das lustig. Und dann kam die Stasi und dann kamen wir in so einen kleinen Jet und sind dann in Berlin, Schönefeld, denke ich, war das, dann in so einen Bullenwagen drin, in so einen, wie hat man die genannt, ein Ello, Emma.
Wegen ungesetzlichem Grenzübertritt in schwerem Fall, so das Gericht im März 83, wird die Angeklagte Peggy D. zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 5 Monaten verurteilt.
Ich stehe dazu, dass wir dilettantisch über die Grenze gekommen sind, aber wir haben es wenigstens schon damals probiert, ja, und nicht irgendwie abgewartet und da vielleicht ändern sich ja mal die Zeiten, sondern für uns, nein, ich habe es nicht bereut. Außerdem bekomme ich jetzt eine Haftentschädigung dafür, eine Opferrente. Und dann kann ich sagen, das ist wenigstens etwas, was mich da so ein bisschen finanziell zurzeit entlastet. Und ich weiß dann eben auch, warum ich gesessen habe. Für meine Freiheit, die ich nie kriegen werde.
Ich habe Angst.
Der Dessauer Knast war ein Barackenlager. Tag und Nacht das Bellen der Hunde. Frauen aus allen Bezirken der Republik.
Ich spüre Energie.
Entstand Zusammengehörigkeit? Peggy schüttelt den Kopf.
So viel Interesse war da nicht. Viele wollten sich abends zusammen ihren Bus bauen, im Bett da ein bisschen rumkuscheln und rumschmusen. Viele waren sehr für sich auch. Die wollten mit der Gemeinschaft nicht so viel zu tun haben. Kein Gang ohne Marschieren, kein Gang ohne Antreten. Jeden Morgen mussten wir stramm stehen, Meldung machen. Meldegehorsamst, Frau Oberoffizier, Verwahrraumälteste meldet 36 Strafgefangene vollständig, keine besonderen Vorkommnisse und keine Ahnung, irgendwie so im Brüllton. Es war ein Militant halt, ja. Die Staatsfeiertage, da wurde richtig marschiert. Da sind wir von frühmorgens bis abends über das ganze Gehöft, da Mittagspause war gewesen und nachmittags weiter marschieren. Alles zu Ehren der DDR oder irgendwas, keine Ahnung. Es war die Hölle. Du hast Blasen an Füßen gehabt, du hast da keine Sonne mehr gesehen.
Strafexerzieren, eine Dessauer Spezialität. Und im Schichtdienst arbeiteten die Häftlinge in der Orwo-Filmfabrik Wolfen. Peggy klebte Kennungen an Anfang und Ende der Tonbänder.
30 Mark im Monat Taschengeld, wenn du brav warst. Und nach anderthalb Jahren Knast habe ich dann 660 Euro ausgezahlt bekommen. Also ich habe ja auch in der U-Haft schon gearbeitet. Verdammt wenig. Du musst ja noch rechnen, Unterkunft, Essen, das wird ja alles abgezogen von deinem Gehalt. Ne?
Wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Hieß eine andere Losung jener Jahre. Doch nicht jeder sah sich gerne als Teil in diesem Wir. Da gab es den sogenannten Assi-Paragraphen. Bei Bedarf anzuwenden gegen denjenigen, der das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die öffentliche Ordnung und Sicherheit beeinträchtigt, indem er sich aus Arbeitsscheu einer geregelten Arbeit entzieht.
Es war schlimm. Das gibt so garstige Frauen, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Es gibt so bösartige Menschen. Boah, da fehlen mir die Worte, muss ich wirklich sagen. Und dann aber, sagen wir mal, das war nicht das Gros. Das Gros war eher, dass viele gefangen waren, weil sie nicht arbeiten gegangen sind. Ja, also Paragraph 249. Dadurch haben sie ihre Kinder verloren. Aber irgendwie hatten die keinen Bock da, irgendwie zu arbeiten. Und wie sich was, also aus welchen Gründen auch immer, die, ich denke, auch nachvollziehbar sind. Ja, und die haben natürlich auch gelitten dort und die waren natürlich auch menschlich. Aber wenn die natürlich 10-mal hintereinander im Knast sitzen und wirklich unheilbar arbeitsscheu sind, dann verändern die sich zu Unmenschen irgendwie. Und ich habe also in diesem Jahr, wo ich alleine in Dessau war, habe ich Leute manchmal 2-mal wiederkommen sehen. Eine Woche draußen, schwupp, 2 Wochen später waren sie schon wieder verurteilt und in Dessau gelandet. Also es waren so die, wie sagt man dazu, Stammkunden. Die gab es auch. Und in der Masse, es war für mich, ich habe mich nicht dazugehörig gefühlt irgendwie, ne? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele, viele Mädchen oder Frauen, ich war ja selber noch ein Mädchen, Mann, mir ihre ganzen so persönlichen Probleme halt auch gesagt haben, Entschuldigung. Und hart war hart, Jens.
Sechs Wochen Proben sind geschafft. Am Premierenabend versammeln sich hunderte Frauen und Männer zum Einsingen auf einer Wiese an der Philharmonie. Der Komponist aus New York ist da.
I just wanted to say thank you all very much for doing this.
Unter den vielen Menschen halte ich Ausschau nach Peggy. Und da steht sie, gleich vorne in der ersten Reihe.
And you know, that's exactly what I'm hoping for today too.
Und ich stehe zu mir.
Irgendwie wirkt sie stärker auf mich als bei unserer ersten Begegnung.
Ich habe eine große Veränderung in diesem, im Knast auch mitbekommen. Mit mir persönlich. Diese eine Wertschätzung mal andauernd zu haben. Ja? Und Tag und Nacht im Prinzip. Also mehr Wertschätzung als zu Hause. Also dass ich Stärken habe, wusste ich ja. Aber da habe ich erstmalig zum Beispiel auch wahrgenommen, dass ich da die Zeit habe, meine Stärken auch zu nutzen. Also wie sprich, dass ich nochmal einen vollständigen Chemiefacharbeiter gemacht habe mit einer 1 oder dass ich Mathematik dann auch nachgeholt habe, weil ich in der 10. Klasse durchgefallen bin. Und habe das alles mit Bravour gemacht, weil da konnte ich lernen, trotz dieses Stresses. Und da hatte ich eine Insel.
Schließlich ist es soweit. Von allen Seiten drängt der große Chor in 4 Abteilungen auf den Platz. Die Zuschauer stehen im Weg, müssen sich selber bewegen. Teil der Absicht, die Verunsicherung. Ein Übriges tun die verstörenden Texte. Ich sehe eine Frau, die weint.
Ich habe alles verloren.
Da gab es eine Knastgitarre. Und dann sollten die Verwahrräume, sollten zu Weihnachten oder zweimal im Jahr gab es eine Veranstaltung für den ganzen Knast. Und da sollten sich die Leute aus dem Verwahrraum was ausdenken. Viele haben artistische Sachen gemacht, andere so mit Dancing, also auch mit Technik, die haben dann Musik gekriegt. Und die konnten sich tolle Programme aussuchen. Und ich habe gedacht halt, weil ich so ein glücklicher Mensch nie war, habe ich Thema Brecht, also ich habe mir dann 8 Mädchen zusammengesucht und wollen wir nicht hier irgendwie so ein Theaterstück aufbauen und dann eben ein paar Stücke von Brecht, von Tucholsky, ein bisschen mit Gitarrenmusik, ein paar Weihnachtslieder, hübsch schnulzig gemacht, wie das nun mal so traurig ist im Knast. Und es war, ist nicht angekommen bei den Leuten, natürlich, als wir das vorgeführt haben. Wir kamen ja nicht in eine Regie, also Regie sagte, scheiß Intellektuellen, scheiß, hier wollen wir nicht. Da war nicht genug Action drin. Aber die Zeit, wir haben Freude am Singen gehabt. Es war eine tolle Zusammenarbeit. Das hat auch selbst dort in dieser kleinen Gruppe die Mädchen fröhlich gemacht. Ja? Wir sind anders schlafen gegangen. Nicht so traurig und nicht so, haben wir einen schönen Inhalt am Tag noch gehabt.
Schade, dass es nur noch einmal ist. Ne? Schade,
das ging so schnell.
Ja.
Das ist unglaublich. Also ich habe das Gefühl, dass es so an mir...
Der Abend, zu dem alles hinlief. Und plötzlich ist er schon vorbei.
Da war man richtig drin. Aber danach ist es so vom Gefühl her, es war viel zu schnell. Ne?
Die Mitwirkenden zerstreuen sich. Für viele wird das Projekt eine unvergessliche Zeit bleiben. Erhitzte Gesichter, Umarmungen, Adressen werden getauscht, Versprechungen gegeben.
Asien ist eigentlich das, was ich als Endstation in meinem Leben nehmen möchte. Als Ort, wo ich mich wohlfühlen kann, ja, wo ich noch die restlichen Jahre verbringen möchte. Aus diesem hektischen Deutschland raus, von diesen hektischen Menschen weg. Und dann das Meeresrauschen, die Sonne scheint. Und dann nochmal vielleicht ein Thai-Whisky probieren, mit 89. Ich stelle mir das wirklich so vor.
Vom Ich zum Wir. Eine kleine Frau und ein Chor von 1000 Stimmen. Feature von Michael Sollorz. Der Sprecher war Andreas Klaue. Ton und Technik Beate Böhler und Claudia Peike. Regie Günter Maurer. Redaktion Nadja Ode.